Es passt ein bisschen zu dem, was ich erzählen, dass ich jetzt schon wieder das Mikrofon habe vergessen. Ich war vor zwei Wochen in einer Klassenwoche mit Schülern am Bodensee. Und ich erzähle das, weil es für mich etwas mit dem Thema der Predigt zu tun hat, auch wenn es nicht so biblisch war. Wir hatten so Zimmer in einer Herberge, die hat man auftun mit einem elektronischen Chip. Den hat man müssen herhaben und wenn man ein hin und her knüttelt, ist dann die Tür aufgegangen. Der Herbergsleiter hat am Lehrer, das bin ich, einen Satz Reserveschlüssel gehabt. Und das hat er offenbar schon ein bisschen gekannt, wie das geht. Ich habe die einmal x-mal gebraucht, weil dauernd sind wieder Schüler gekommen. Die sind schnell raus und haben ihren Chip drin gelassen, dann sind sie nicht mehr reingekommen. Dann musste ich zu Hilfe gehen und auftun mit meinem Chip zu ihrem Zimmer. Und das habe ich viel gebraucht und manchmal ist ja der mit dem Schlüssel auch gerade am Spörtle gsi auswärts, dann sind sie ja zu mir gekommen und hat mir noch eine sinnvolle Einrichtung durch, das mit den Ersatzschlüsseln. Ich hatte natürlich Sorge gehabt, dass ich meinen Chip nicht vergessen mitzunehmen, weil ich keine Reserveschlüssel für mich hatte. Das hat ja keinen Sinn gemacht, oder? Also habe ich den sorgfältig jedes Mal mitgenommen, wenn ich rausgegangen aus dem Zimmer. Sonst hätte ich dort zur Rezeption runter müssen. Das ist ein bisschen peinlich, oder? Wenn man kommt, der Lehrer hat sein Ding auch verlauert. Das wollte ich nicht. In einer Nacht ist es einer Schülerin nicht so gut gegangen. Die hat raus müssen da. Und die anderen aus ihrem Zimmer haben sie begleitet. Und es hat mir eigentlich gut durch, dass sie so unterstützen und so. Sie haben einfach den Chip drin vergessen. Und dann war die Tür zu und sie konnten nicht mehr rein in der Nacht. Und dann sind sie klopfen, es war ein bisschen peinlich. Und mir hat es ein bisschen gelächert, oder? Es war zwar spät in der Nacht, aber für das hatte ich ja die Ersatzschlüssel und bin sie wieder reinlassen. Und habe auch gut gefunden, dass die lange geholfen haben, das gesagt. Und bin so ein bisschen zufrieden wieder zurück, was ich für eine gute Klasse habe. Und bin dann vor mir eine Tür gestanden, die war zu und ich habe meinen Chip nicht gehabt. Und zuerst bin ich ein bisschen ratlos gewesen. Ja, dachte, das ist jetzt wirklich, das ist in der Nacht gewesen, bin halt so halb stoppen rauf, oder? Und dann bin ich ein bisschen in diesem Haus rumgelaufen und habe überlegt, wie ich das machen soll. Und ist mir wirklich nichts in den Sinn gekommen. Dann bin ich zur Rezeption, die natürlich nicht ist besetzt war. Dort hat es so geheissen, Nachttelefon, Herbergsleiter und so. Und Notrufnummern. Aber dann habe ich gedacht, ja, so eine meiser Nacht, das mache ich nicht eigentlich, oder? Das ist noch peinlicher als am Tag, also. Und dann, ja, das Problem, weil es war kalt, ich habe langsam an die Füße gefroren, ich bin im Pyjama an der Tür, das öffentliche Herberg, müsst ihr wissen, also es war nicht irgendwie nur meine Schüler gewesen. Und er hat mich gedacht, ich wollte in das Zimmer, dort ist mein Bett, ich brauche auch den Schlaf in einer Klassenwoche, und ich habe nicht gewusst, wie ich lösen. Und dann habe ich gedacht, es war so kalt gewesen, und ich muss irgendwo her. Dann habe ich gedacht, ich mache Selbsthilfe. Dann bin ich in den Speissaal, dort hatte ich so Raumtrennervorhänge von zuoberst bis zu unterst. Dann habe ich einen Tisch ein bisschen zu diesem Vorhang in die Ecke gezogen und den Vorhang aufgelegt, auf den Tisch ein bisschen zusammengewurscht. Dann bin ich draufgelegen und dachte, so als Notbett und so vielleicht. Und es war weicher als ein Tisch, einfach, aber nicht viel besser. Und ich habe ein bisschen gefroren und bin dort so gelegen und bin einfach ein bisschen knochig und so. Dann hat es mir einfach wehtun. Und ich dachte, eine Nacht hier, das ist sehr mühsam, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und plötzlich, ich habe so erwogen, was könnte ich denn sonst machen? Und ich dachte, ich habe ja noch Chip, oder? Also da die elektronischen, aber die sind für die Mädchenzimmer, das geht ja nicht. Also stellt euch vor, oder, wenn man hört, dass der Lehrer bei den Mädchen ausgerechnet, oder? Und ging nicht. Es ist mir nichts anderes in den Sinn gekommen. Und plötzlich habe ich gewusst, dass ich dort die Lösung finde. Ich bin dann zu der Mutti hoch, habe geklopft. Ich könnte mir vorstellen, wie die haben gelacht, was ich merkte, was mir ist passiert. Und ich wusste, es ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, ich habe nicht daran gedacht, dass dort noch eine Matratze drin ist, eine Führung, weil es ist eins weniger gewesen als das Bett dort drin. Und die haben mir die Matratze rausgegeben. Und sogar, das hat mich noch überrascht, die haben versehentlich noch ein Duvet mehr angezogen gehabt, weil sie dann nicht überlegt haben, mit wem zusammen schlaft dort drin und so. Und noch ein Küsschen, das haben sie mir gerade rausgegeben, oder? Das fertig angezogenes Bett. Und dann bin ich mit dem in den Speissaal runter, neben dem Tisch liegen. Und es war tiptop, ich hatte eine gute Nacht gehabt, dort unten, sehr ruhig. Am Morgen hat der Herbergsleiter ein bisschen komisch geschaut, den er nie gesehen hat. Und die Kinder hatten ja ihren Spass gehabt. Aber ich hatte eine gute Nacht gehabt. Und ich erzähle euch das wegen dem, weil dann, als ich mit kalten Füßen bei der Herberge rumgelaufen und habe eine Lösung für mein Problem gesucht, habe ich sie wirklich nicht gefunden. Ich habe überlegt, oder? Und das noch mit aus rumklettern und alles Mögliche, aber es wäre nicht gegangen. Und plötzlich hat mir Gott wie eine Idee gegeben, Und die Lösung war schon angezogen, das Duvel, alles parat gewesen und komfortabel, eine gute Lösung. So. Mit meinen Möglichkeiten und mit meinen Selbsthilfemassnahmen hat es nicht verhaben. Also das war nicht wirklich eine gute Lösung gewesen. Es hat mir gut getan, zu merken, dass die Frage an Gott, wie, was soll ich jetzt machen damit, dass das eine sehr positive Antwort für mich hat gefunden. Ich möchte nach jetzt eine andere Geschichte nicht erzählen, sondern vorlesen. Die ist dann wirklich biblisch. Und dort ist es zwar in einer ganz anderen Situation auch ein bisschen so gegangen. Es ist der Predigtext, den sich der Hograt Fritz näher darauf bezieht. Er findet sich im 4. Mose, in zwei Kapiteln, im 13. und im 14. Kapitel. Dort fehlen ein paar Verse bei dem, was ich lese, weil sehr viele Einzelheiten auch noch weiter erzählt werden. 4. Mose, 13. lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Der Herr sprach zu Mose: Schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen. Das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Wie der Herr ihm befohlen hatte, schickte Mose 12 Männer aus der Wüste Paran los. Jeder von ihnen hatte eine führende Stellung in seinem Stamm inne. Moses gab den Spionen folgende Anweisungen mit auf den Weg: Nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann ins Gebirge hinauf. Findet heraus, was die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. So machten sie sich auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob am Weg nach Hamat. Sie durchquerten den Negev und gelangten nach Hebron, wo die riesenhaften Anakiter lebten. Als sie ins Eschkol-Tal kamen, pflückten sie dort Granatäpfel und Feigen und schnitten eine Weinrebe ab, die zwei Personen an einem Stock zwischen sich tragen mussten. Deshalb wurde dieses Tal Wadi Eschkol genannt, weil die Israeliten dort diese Traube abgeschnitten hatten. Nachdem sie das Land 40 Tage erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig, und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark. Und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten: Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen. Denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Kommt nicht von ungefähr. Denn, was sie gehört, wie das schwierig war, das Zeug einzunehmen, haben sie angefangen zu murren und rebellieren und haben keine Lösung gesehen, wie das gehen sollte, auch wenn das gut tönt, das verheißene Land. Darum hat sie der Kaleb ermutigt: Wir können das Land ganz bestimmt einnehmen, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein: Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Es heisst dann im weiteren Text, da haben die Israeliten laut aufgebägt und die ganze Nacht durchgerannt. Also eine dramatische Sicht von ihrem Problem. Zwei der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten den Israeliten: Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz. Aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Danke, Fritz, dass du uns über diesen Text redest.
Danke, Peter, über dein Erlebnis aus deinem Alltag. Und danke vielmals für die schönen Blumen. Ich habe es jetzt von vorne dürfen schauen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, vor einigen Wochen haben wir uns in den Predigten Gedanken gemacht, was Nachfolge bedeutet. Und wir haben gemerkt, dass es Veränderungen bringt im Leben, dass es Absagen bedeutet, ein Angebot, das uns unsere Zeit anbietet, dass es Entscheidungen verlangt, die wir müssen fällen und andere Sachen mehr. Nachfolge bedeutet aber auch ganz bewusst auf Gottes Hilfe und seine Nähe vertrauen. Und es bedeutet, dass wir Zusagen, die uns in der Bibel verheißen sind, in Anspruch nehmen. Gott vertrauen, was bedeutet das? Vielleicht habt ihr in eurem Leben auch schon Tage erlebt, wo ihr nichts mehr hättet können machen, als die Nähe von Gott zu suchen. Alles, was in eurer Möglichkeit war, habt ihr ausgeschöpft. Unser Verstand und unser Hang haben nichts mehr können machen. Und wir haben gewusst, jetzt brauchen wir Gottes Hilfe. Hilfe, dass es weitergeht. So erlebt es vor vielen Jahren das Volk Israel. Und jetzt zum Predigttext. Das Volk Israel ist nach, ganz nach an seinem Ziel angekommen. Das verheißene Land ist sogar zu sehen, wenn man auf Berge geht. Gottes Plan war, sein Volk gut, rasch und ohne Schaden ans Ziel zu bringen. Und Gott selber gibt dem Mose den Auftrag, Kundschafter, Spione auszuschicken. Die Anforderungen an diese Männer, die sind hoch. Körperlich, militärisch durchtrainiert und laut der Bibel im Volk angesehene Personen. In Luther Bibel lesen wir, dass es Fürsten, also Vorgesetzte, waren. Und jetzt gehen die 12 los. Alle erleben und sehen das Gleiche, aber nicht alle nehmen innerlich das Gleiche wahr. Die Bibel berichtet uns recht wortkarg und fast nichts über den gefährlichen Auftrag. Wir wissen nicht, ob und wie die Männer sie verkleidet waren. Wir wissen nicht, wo sie sich zur Erholung versteckt haben. Und niemand hat ja ihr Reden dürfen hören. Sie reden nicht die Sprache der Einheimischen. Und sie haben nicht durch Essen und Reichen sehr dürfen auffallen. In der Wüste haben sie besitzen Manna und Wasser. Und hier gibt es frisches Brot, Früchte und Wein. Und dort Wahrnehmungen. Grosse Städte, militärische Anlagen, starke, grossgewachsene und gut ausgebildete Soldaten. Und dazu sehen sie grosse Getreidefelder, Oliven und Palmenbäume im Überfluss und feine Früchte, was ich kaum kennt habe. Weintrauben, Granatäpfel, Feigen, lesen wir. Und jetzt kehren die zurück. Und sie erzählen Mose und dem Volk, was sie gesehen haben. Aber es ist merkwürdig, nicht alle sehen und sagen das Gleiche. Alle haben zwar das Gleiche gesehen, aber alle nicht das Gleiche wahrgenommen. 10 von 12 berichten negativ und 2 von 12 positiv. Und da sind wir damit zum Thema angekommen. Gott vertrauen, was bedeutet das? Hier in unserem Text bedeutet es einerseits Verheißung und Vertrauen, auf der anderen Seite Unglauben, Angst und Kleinglauben. Der Kaleb oder Josua. Sie erinnern sich, sie wissen, Gott hat uns das Land verheißen. Es ist für uns reserviert. Und das Land, das sie gesehen haben, ist für sie verheißungsvoll, fruchtbar, vielseitig, schön gelegen, ein lohnendes Ziel. Gott, der es verheißen hat, der wird uns nicht im Stich lassen. So denken die zwei. Das sind aber auch noch die anderen 10 Männer. Und sie sehen nur das Negative. Die hohen und dicken Stadtmauern, die wehrhafte und zahlreiche Bevölkerung. Gottes Verheißungen, das haben sie vergessen. Und auch die Wunder, die sie beim Auszug aus Ägypten erlebt haben. Und wir merken, da haben sich die Ansichten geteilt. Gottvertrauende und Ungläubige. Die sagen, wir können es nicht, wir wollen nach Ägypten zurückkehren. Gott vertrauen ist eben nicht ganz so einfach, aber es darf gelehrt werden. Das war etwa vor 20 Jahren. Unser Nachbar hatte den grauen Star. Er konnte fast nicht mehr lesen. Der Augenarzt hat ihn zur Operation angemeldet, aber der Nachbar hatte grosse Angst. Er war 80 und noch nie im Spital. Und der Augenarzt hat gemerkt von diesem Zögern und von dieser Angst und hat ihn ins Nebenzimmer geführt. Und dort hat ihm der Augenarzt gesehen, ob er kein Gottvertrauen hat, ob er nichts in der Bibel lese. Er soll Gott mehr vertrauen, dann käme die Operation gut und dann könne er wieder in der Bibel lesen. Der liebe Christian war ganz durcheinander. Schon am nächsten Tag ist er zu mir und zu Rosmarie gekommen und alles ganz genau erzählt. Alles andere hat er erwartet, aber das nicht. Ein Augenarzt, der Studierte, der nach dem Gottvertrauen fragt und das Bibellesen empfiehlt, das war für ihn so ungewöhnlich gewesen. Das hätte er erzählen. Wie haben wir es? Was trauen wir unserem Gott zu? Jesus sagt seinen Jüngern, sie könnten die Berg versetzen, wenn sie Gott würden vertrauen. Wie fest vertrauen wir unserem Gott, unserem Leben? Vertrauen wir ihm, wenn unheilbare Krankheiten uns bedrohen? Trauen wir ihm zu, dass er unser Kind und Grosskind führen und leiten kann, dass sie gläubig werden? Trauen wir ihm zu, dass wir Arbeitsstellen finden, die uns befriedigen und Freude macht? Trauen wir ihm zu, dass wir den rechten Lebenspartner finden und vertrauen wir ihm trotzdem, wenn wir ledig sind? Trauen wir ihm zu, wenn er uns, dass er uns den richtigen Weg führt, im persönlichen Leben, aber auch in der Gemeinde, zu der wir gehören und zu der wir in Gottesdienst gehen. Wenn wir uns überlegen, was in unserem Predigtext passiert, ist es sehr erstaunlich, wie die 12 ausgesendeten Kundschafter reagieren. Sie alle sind als Vorbilder im Volk, im Stamm bekannt gewesen. Sie alle sind in Ägypten aufgewachsen. Sie alle haben die Not, das Leiden, wo die Unterdrückung durch den Pharao erlebt. Und dann ist der Mose gekommen. Er hat gestrahlt vor Gott Vertrauen zu seinem Volk. Und mit grossem Mut ist der Mann vor dem Pharao gestanden und hat die Freilassung vom Volk gefordert. Und nachher haben sie doch erlebt, wie Gottes Gott Vertrauen mit diesen 10 Plagen unterstützt oder Pharao mürb, wo willig gemacht hat, das Volk frei zu geben. Und der erste Segen am Schilfmeer, die Versorgung in der Wüste mit Brot, Wasser und Fleisch, das alles haben alle die 12 erlebt. Und jetzt kommen die Sachen von diesen Kundschaftern zu Mose, reagieren so negativ und wie nach Ägypten zurückkehren. Nummer 2, die haben nicht so gedacht. Der Josua und der Kaleb. Woher ist das Gottvertrauen von denen gekommen? Sie haben gewusst, Gott hat uns das Land verheißen. In 2. Mose 3, 8 lesen wir, wie Gott der Mose berufen hat. Und Gott verspricht ihnen, ich will dich und dein Volk in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Ich weiß noch, wie meine Mutter die Bibelstelle mehrmals gesehen hat, 1976, wo sich der Schweiz viel Milch hat gegeben und der Vater 4-mal konnte umschleudern. Sicher hat der Mose seine engsten Freunde, und dazu hat der Kaleb oder Josua gehört, von seiner Berufung und Gottes Verheißung erzählt. Und jetzt hat der Kaleb und der Josua das Land gesehen. 40 Tage lang. Stellt euch vor, was das für einen Eindruck macht für einen oder zwei, die aus der Wüste gekommen sind. Und da hat der Kaleb überlegt und gesehen, unser Gott, der so gross und mächtig ist, dass er das Meer hat können teilen, der vermag sicher auch, uns zu unterstützen, dass wir das verheißene Land einnehmen können. Und das Gottvertrauen gibt dem Kaleb und dem Josua der Mut, sich gegen die Mehrheit der Kundschafter, ja, gegen das ganze Volk zu stellen. Der Kaleb oder Josua, die haben aber nicht nur auf sich geschaut, sondern sie auf Gott geschaut, und ihm vertraut. Und darum haben sie nach Vers 30 versucht, das Volk zu beruhigen und zu ermutigen. Kommt, wir ziehen los, wie sie sieht. Mit Gottes Hilfe werden wir den Sieg erleben. Und im 14. Kapitel wagen es der Kaleb oder Josua noch einmal, das Volk umzustimmen und nach Ägypten zurück will. Und sie erzählen noch einmal die Vorteile auf, um allen den Leuten die Grösse Gottes vor Augen. Der Herr, unser Gott von Israel, ist stärker als grosse Krieger, als dicke Stadtmauern und moderne Waffen. Aber Gott vertrauen ist nicht gegen einen Spaziergang. Oder Kaleb oder Josua werden dort ausgrenzt, kalt gestellt, und wenn Gott nicht eingegriffen hat, wären sie gesteinigt worden. Vor einigen Wochen konnte man in der Zeitung lesen von einem Zürcher Nationalrat. Das war nicht der Christoph Blocher. Da hat er eine öffentliche Veranstaltung gesehen und die Meinung vertreten, Die Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau sei weiterhin hochzuhalten, zu schützen und zu fördern, auch wenn man die Neugestaltung des Familienrechts in der Schweiz verändern will. Neue Lebensformen wie Homosexualität, lose Partnerschaft und Ausleben von untreuen Beziehungen seien in Sachen Recht und Pflichten nicht dem Ehebund gleichzustellen. Viele empörte Anrufe hat der Mann bekommen, Mail und sogar Morddrohungen. Von Leuten, die solche Aussagen als rückständig und fundamentalistisch werten. Ich weiss nicht, wie der Politiker zum christlichen Glauben steht, aber mich hat sein Bekenntnis in der Öffentlichkeit beeindruckt und angesprochen. Es hat mich schön gedacht, dass er daneben noch gesehen hat, was sie mit seiner Frau schon 44 Jahre geheiratet hat, was sie gerne noch liebe und eine schöne. Gottvertrauen kann manchmal schon eine Probe sein, eine Herausforderung. Es war etwa vor 7 Jahren. Ich war eingeteilt, am Mittwochnachmittag in der Pommat-Bibelstunde zu haben. Am Montag haben wir Emdgras gemäht, einen grossen Bitz. Das Wetter war gut. Aber das Wetter hat umgeschlagen, trotz gutem Wetterbericht und hohem Barometerstand. Und dann kam der Mittwoch. Am Morgen bedeckt, aber eine Stunde vor Beginn dieser Bibelstunde hat die Sonne angefangen zu scheinen. Und ich hatte keine Freude, in die Pommat zu gehen, weil am Donnerstag schon wieder in Schrega war. Und wie ist es gekommen? Als ich um 3:30, 4 Uhr bin hingefahren, da war es gäng noch schön und warm. Und ich konnte mit dem Kreisel durch den Bitz fahren, zu Futter kehren. Und am Abend konnte ich mir das Futter schön durch eintun. Es hat mich gedacht, dass ich noch selten so gut trocknet wie dann. Trotz Murrelbalgen und schlechtem Lohn habe ich dann Gottes Nähe und seine praktische Hilfe erfahren. Ich kann mir vorstellen, dass es einigen von euch, die schon manchmal so ist gegangen, dass euer Gottvertrauen ist gestärkt und gefestigt worden. Wie ist es beim Kaleb weitergegangen und beim Josua? Zuerst traurig und mühsam. Die Strafrede, die der Mose im Auftrag Gottes an das Volk musste richten, ist hart und unerfreulich. Und dazu kommt, dass der Mann innerhalb von kürzester Zeit den Tod von diesen 10 Männern miterlebt hat, als er als Kundschafter 40 Tage mit ihnen unterwegs war. Und im 14. Kapitel ist aufgeschrieben, was der Mose dem Volk sagen musste. Ihr könnt es dann nachlesen. Eine Ankündigung voller Mühsal, Leid und Tod. Aber aus dem Text leuchtet plötzlich ein Vers raus. Als eine schöne Zusage für einen Kaleb. Aber meinem Knecht Kaleb werde ich, weil ein anderer Geist in ihm ist und weil er mir vertraut hat, will ich ihn in das Land bringen, das er bereits gesehen hat. Seine Nachkommen sollen es in Besitz nehmen. Und Gott hat die Zusage später erfüllt. Wo der Kaleb 85 war, hat ihm der Josua bei der Verteilung vom Land die Stadt Hebron zum Besitz gegeben. Wir können es nachlesen in Josua 14, 10 bis 15. Und dort lesen wir auch, dass der Kaleb trotz Wüstenwanderung noch in bester Gesundheit war und dass ihn der Josua plötzlich gesegnet hat. Und als Begründung lesen wir dort, weil er, Kaleb, dem Herrn, dem Gott Israels, völlig vertraut und gehorcht hat. Gott vertrauen in unserer Zeit. Sind wir durch diese Geschichte aus der Bibel nicht eingeladen, das Gottvertrauen wieder vermehrt zu leben, und zwar privat und in der Gemeinde, in Gemeinsangelegenheiten. In Gottes Wort lesen wir, dass wenn wir Gott vertrauen und ihm alles überlassen, wird er uns reichlich geben und er wisse, was wir nötig haben. Gott alles überlassen und selber nichts machen. Ist das der richtige Weg in der Nachfolge? Ist das Gott vertrauen? In der Bibel begegnen wir beidem. In Sprüche 6,6 hat der Salomo zu ihm, der nichts wollte arbeiten, und alles von Gott erwartet hat, er soll zu den Ameisen schauen, wie die fleißig seien und was Arbeit bedeutet. Und dagegen sieht Jesus seinen Jüngern, sie sollen Gott vertrauen und nicht sorgen um einen täglichen Bedarf. Wenn ihr Gott vertraut, wird er euch alles geben, was ihr braucht. Das sieht Jesus in Matthäus 6, Vers 33. Geschichte vom Kaleb und vom Josua. Eigentlich tragisch. 12 begabte und ausgewählte Männer ziehen los ins verheißene Land. 12 kommen zurück, voller Eindrücke, was sie wahrgenommen haben. Die Zechen schauen auf sich und sie denken, wir können nicht bestehen für die Aufgabe der Einwanderung. Und zwei sehen und vertrauen auf Gott. Sie haben Mut, verbreiten Hoffnung, so wie unten wie wir gehören. Der Holger Schmidt hat auf dem Appnit und hier im Kehr angefangen, mit der Gemeinde Gottes Nähe zu suchen. Sicher ein guter Vorsatz. Nach bei Gott, bei Jesus, schafft Vertrauen, Gott Vertrauen. Viele Jahre später hat das Volk Israel in Babel gelebt. Sie hat das Gottvertrauen verlehrt und verachtet. Gott hat sie verstoßen, aber nicht vergessen. Der Prophet Jeremia darf im Auftrag Gottes den Gefangenen in Babel zurufen: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich finden lassen und euch in das Land zurückbringen, das euch gehört. Das war dann eine Einladung von Gott den Israeliten, ihm neu zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Josua und Kaleb, diese Einladung, die gilt auch uns, und es gilt uns, das anzunehmen, was sie erlebt haben. Uns, die wir hier im Kehr sind. Und ich empfehle euch, heute diese Einladung anzunehmen und darüber nachzudenken. Gott vertraue in allem, was wir erleben, was auf uns zukommt. Und wir wollen dankbar sein, dass wir das gängum neu dürfen in unserem Alltag. Amen.